Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie den Weg hier ins Zelt gefunden haben, dass Sie heute Abend hier sind. Wie kann ich glauben, wenn der Gott des Alten Testaments so grausam ist? Das ist unser Thema heute und ich muss zugeben, ich habe im Vorfeld ein bisschen im Internet recherchiert und habe mir einfach mal so ein bisschen angeschaut, was gibt es denn zu diesem Thema dazu. Und ich war erstaunt, es gibt relativ viel zu diesem Thema. Tatsächlich auch ein paar gute Sachen, ein paar nicht so gute Sachen, aber das ist das Internet, das ist halt so. Ich möchte aber gar nicht auf den Inhalt eingehen, aber ich habe mir so gedacht, ja, es ist gut, dass wir dieses Thema haben, denn dieses Thema scheint die Leute zu interessieren, das scheint sie zu beschäftigen. Und wenn ich ins Zelt sehe, dann unterstreicht ihr das Ganze auch nochmal, denn ihr seid hier zu diesem Thema. Ich hoffe, wir werden was mitnehmen können, wir können von den Vorträgen was mitnehmen und können Fragen beantwortet bekommen, mit denen wir vielleicht hier hingekommen sind. Heute werden wir vom Männerchor aus Raubach unterstützt, die haben uns gerade schon das erste Lied gesungen, vielen Dank dafür. Wir hören Sie gleich nochmal, aber bevor wir das tun, möchte ich noch mit uns beten und ich bitte, soweit es möglich ist, dass wir dazu aufstehen. Danke, Herr Jesus, dass du heute mitten unter uns bist. Danke, dass du uns so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Danke, dass wir mit so vielen spannenden Fragen uns diese Woche in dem Zelt beschäftigen dürfen. Und danke, Herr, dass du und dein Wort uns Antworten auf so viele Fragen in unserem Leben gibst. Und Herr, ich bitte dich wirklich auch, dass wir heute was von dir lernen, dass wir was verstehen. Öffne du unsere Ohren und unsere Herzen und segne du uns. Amen. Amen.
Allliebender, dir danken. Wenn ich an die jüngeren Jahre meiner Erfahrung als einer, der unterwegs ist mit Gottes Wort, zurückdenke, dann war Raubach immer schon bekannt für seinen Männerchor. Das hat bei euch eine lange Tradition und wir danken euch ganz herzlich für die eindrucksvollen Lieder, die ihr heute Abend schon beigesteuert habt. Man sagt ja, wo man singt, da lass dich nieder. Wenn dann hier bei warmen Temperaturen dann die Saiten offen sind und das dringt nach außen, dann kann das sehr wohl auch werbend wirken. Und vielleicht besinnen sich manche auf dieses Sprichwort und sagen, wo man singt, so verkehrt kann das nicht sein, da gehen wir mal rein. Sie jedenfalls, die Sie schon hier sitzen, haben sich niedergelassen und ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich sehr, dass sie gekommen sind. Das Zitat geht ja weiter, wo man singt, da lass dich nieder, denn böse Menschen haben keine Lieder. Es gibt ja in der Welt eine Menge böser Menschen. Und wenn böse Männer, wenn wir jetzt mal bei euch bleiben, dann auch noch Macht haben, dann ist das mehr als beunruhigend. Es gibt ja solche Despoten, die tatsächlich die Welt in Atem halten. Wladimir Putin gilt als eine Gefahr für Europa. Nun, wenn irdische Machthaber unberechenbar oder sogar böse sein können, dann ist das tatsächlich beängstigend. Aber was ist, wenn der Herrscher des Universums, wenn Gott selbst grausam wäre? Nun, genau das behaupten manche. Atheisten wie Richard Dawkins oder Philipp Müller, um einen deutschen Vertreter zu nennen, sie fordern salopp gesagt ein Amtsenthebungsverfahren gegen Gott. Sie versuchen uns davon zu überzeugen, dass Gott böse ist und dass die Anbetung Gottes ein Wahn sei, wenn ich an den Buchtitel von Richard Dawkins denke, der Gotteswahn. Nun, ihre Anklage stützt sich auf Bibelstellen, die wir im ersten Teil von Gottes Wort finden, dem Alten Testament. Und es sind manche dabei, die tatsächlich verstören, wenn es da um Völkermord, wenn es um Kindersterben, wenn es um Feuer vom Himmel geht. So, jetzt können wir natürlich heute Abend nicht jedes dieser schwierigen Themen behandeln, aber wir wollen schon einige von den etwas härteren Texten aufschlagen und fragen, was zeigen uns diese Bibeltexte wirklich über Gott? Und können wir diesem Gott trotzdem oder vielleicht gerade deshalb vertrauen? Nun, ich selbst liebe das Alte Testament, nicht weniger als das Neue. Ich predige so gerne über Geschichten, die Gott geschrieben hat mit Leuten wie David zum Beispiel oder Abraham schon am Anfang oder Mose. Da hat Gott Männer berufen und er ist ihnen mit großer Geduld nachgegangen und er hat sie dazu gebraucht, etwas in ihrem Umfeld zu bewegen. Das sind Bewegungen, die bis heute nachwirken. Im Alten Testament findet man so viel Tiefe. Im Alten Testament findet man eine Menge Dramatik. Und es wird uns so viel Hoffnung vermittelt von diesem Gott, der Menschen mit unbegreiflicher Geduld begegnet. Aber ich verstehe, warum manche anders empfinden. Kritiker sehen im Alten Testament einen Gott, der streng ist, der zuweilen jähzornig erscheint, der vielleicht auch unbarmherzig wirkt. Und diese Leute fragen, wie passt der Gott des Alten Testamentes, der Kriege befiehlt, der Gericht übt, der Strafen verhängt, zu dem Gott, den Jesus Vater nennt, liebevoll Vater nennt, dem Gott, der Sünder liebt und der seinen Feinden vergibt. Ist das derselbe Gott? Oder sind das so unterschiedliche Darstellungen, dass man davon sprechen muss, hier geht es um zwei ganz unterschiedliche Götter oder zumindest Gottesbilder? Es gibt also im Alten Testament Texte, die den Eindruck erwecken, als sei Gott jähzornig oder sogar frauenfeindlich oder rassistisch. Ich werde drei dieser Vorwürfe aufgreifen und möchte mal gemeinsam mit Ihnen schauen, was da wirklich dahinter steckt. Wir lesen zum Beispiel, wie die Bundeslade, das war ein goldener Kasten, den Gott genauso angeordnet hatte zu erstellen. Da waren Gesetzestafeln drin, die wurden mit durch die Wüste getragen. Diese Bundeslade als ein Symbol für die Gegenwart Gottes in seinem Volk. Und da lesen wir, wie diese Bundeslade nach Jerusalem gebracht wurde. Und dann beginnt die Lade zu kippen. Usa will sie vor dem Herunterfallen retten. Und er wird sofort von Gott erschlagen. So steht es in 2. Samuel Kapitel 6. Nun, dieser Usa hätte doch eigentlich nach unserem Dafürhalten eine Belohnung verdient gehabt. Er hatte es doch gut gemeint. Warum war Gott so wütend auf ihn? Oder Lot nimmt zwei Engel auf, Fremde in Sodom, und ein Mob in der Stadt will sie vergewaltigen. So lesen wir es in 1. Mose Kapitel 19. Und dann sagt Lot, er hat also eine Idee und dann macht er den Vorschlag, ich habe zwei Töchter, die will ich euch herausbringen, tut mit ihnen, was ihr wollt. Das ist doch schockierend. Das sind doch Taliban-Methoden und das ist keine Übertreibung, wenn ich so etwas sage. Das ist doch hochgradig frauenfeindlich. Dann die große Frage, warum tadelt dieser Text Lot nicht und warum greift hier Gott nicht sofort ein? Und ein Beispiel, das ganz häufig ja immer angeführt wird, als die Israeliten ins verheißene Land einzogen, schlug Josua auf Befehl Gottes das ganze Land der Kanaaniter, so steht es in Josua Kapitel 6. Das klingt, so muss man es sagen, nach Völkermord. Offenbar waren die Israeliten Gott mehr wert als die Kanaaniter. Ist also der Gott des Alten Testamentes Rassist? Bevor wir uns diese einzelnen Texte dann jetzt mal gleich etwas näher anschauen, möchte ich aber doch erstmal noch eine Frage stellen. Nämlich die Frage, was genau kritisieren diese Kritiker eigentlich an diesen Texten? Und vielleicht gehören sie auch mit dazu. Was kritisieren sie an diesen Texten? Oder was bezweifeln sie? Finden Sie diese Texte moralisch fragwürdig und somit falsch und lehnen diese Texte deshalb ab? Oder zweifeln Sie an den Berichten als solchen? Also meinen Sie, dass diese Berichte historisch falsch wären? Dann hätten sich diese Vorfälle ja nie ereignet. Dann wäre das, was hier aufgeschrieben ist, ja allenfalls israelische Folklore oder so. Oder aber die Alternative dazu ist, sie haben sich ereignet und die Israeliten haben in einem Anfall von Nationalismus und dem Wahn, Gott sei auf ihrer Seite, behauptet, dass Gott ihnen diese Schandtaten befohlen hätte. Also die Frage ist, was bezweifeln Sie, die Moral oder die Historizität in jenen Texten? Nun, wenn Sie sagen, das ist niemals so passiert, dann lösen sich die Probleme dieses Abends ja im Grunde genommen in Luft auf. Denn was nie geschehen ist, das muss uns ja nicht weiter aufregen. Also über Rotkäppchen und den Wolf regen wir uns auch nicht besonders auf oder versuchen irgendwie die Moral in dieser Geschichte auseinanderzunehmen. Wenn Sie allerdings sagen, doch, ich glaube, das hat sich so ereignet und Gott hat etwas damit zu tun gehabt, dann erst eigentlich wird diese Frage, die wir uns stellen, brisant. Was sagt so etwas dann über Gott aus? Also, wenn Sie sich weiterhin aufregen und das Ganze eben nicht als Folklore abtun, dann spreche ich also von hier an wohl von Leuten, die die Bibel als wahr anerkennen. Und das ist gut. So, jetzt zurück zu der Frage, unterscheidet sich das Wesen Gottes im Alten Testament von Jesus im Neuen Testament und dem Gottesbild, das er uns vermittelt? Wir haben dieser Tage darüber gesprochen, dass Jesus häufig lehrte, dass er über Gott sprach und eben Gott den Menschen vorgestellt hat. Ja, Jesus hat das Wesen Gottes offenbart, so glauben wir als Christen. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen dem einen, der einen Darstellung und der Darstellung im Neuen Testament? Da ist Jesus, der stillt einen Sturm, um seine Jünger eben vor dem Untergang auf dem See zu bewahren. Und dann schauen wir ins Alte Testament. Gott sendet Naturkatastrophen, zum Beispiel die Sintflut. Also was ist das für ein krasser Unterschied? Obwohl Dawkins, also der vielleicht prominenteste Vertreter der Atheisten, der modernen Atheisten, obwohl dieser Richard Dawkins von Gott angewidert ist, hat er doch für Jesus irgendwie schon noch etwas übrig. Ein Zitat aus seinem Buch Der Gotteswahn: Aus ethischer Sicht ist Jesus gegenüber dem Ungeheuer aus dem Alten Testament ein großer Fortschritt. Zeigt uns also der ältere Teil der Bibel Gott als ungeheuer? Sehen wir uns einmal die eben genannten Stellen etwas näher an und fragen uns zunächst einmal, warum erschlug Gott diesen Mann namens Usa? Die Bundeslade war in die Hände der Philister, also eines feindlichen Volkes in der Nachbarschaft von Israel, gefallen. 1. Samuel Kapitel 4 und 5 berichten darüber. Und jetzt ist David dabei, sie endlich wieder zurück nach Jerusalem zu bringen. Da wird eine große Parade veranstaltet mit Tanz und Jubel und Musik. Und mitten während dieser Feierlichkeiten wankt der Wagen, auf dem die Lade transportiert wird. Usa streckt seine Hand aus dem Affekt heraus, nehme ich an, will nicht, dass diese Lade umkippt, aber Gott wird zornig auf Usa und tötet ihn auf der Stelle. Warum? Warum? Ich möchte hier dreierlei zu bedenken geben. Das erste ist, Gott hat den Israeliten eins gesagt, wie sie die Lade befördern sollten. Sie sollte von Priestern mit Stangen getragen werden, die durch die Ringe an den Seiten der Lade gesteckt worden sein sollten. Und das war hier nicht der Fall. Sie hatten die Lade auf einen Ochsenkarren gelegt und ganz anders transportiert, als Gott das bis ins Detail vorgeschrieben hatte. Ein bisschen zwanghaft, sagst du vielleicht, wie wichtig Gott das korrekte Protokoll für den Transport der Lade nimmt, oder? Also ist die erste Reaktion, die wir haben, ist ein bisschen zwanghaft. Aber nehmen wir mal als Beispiel den Umgang mit radioaktivem Material. Wenn Menschen beim Transport von Plutonium nicht entsprechend vorsichtig sind, kann das Leben kosten. Und ich bin froh, dass das Bundesministerium für Reaktorsicherheit ein wenig zwanghaft ist, wenn atomare Abfälle durch meine Nachbarschaft kutschiert werden. Und Gott ist stärker als Plutonium. Gott ist heilig. Das war eine Aussage in einem eurer Lieder. Und das ist eine Aussage, die sich durch die Bibel zieht. Gott ist heilig. Und damit, so möchte ich es mal übersetzen, ist Gott alles andere als ungefährlich. Gott ist heilig. Was haben wir für eine Vorstellung von Gott? Wir reden häufig von dem lieben Gott. Der liebe Gott wird schon und so. Aber Gott ist ein Heiliger, ein für uns Menschen unnahbarer Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Kraft, in seiner Autorität. Wie gefährlich die direkte Begegnung mit Gott ist, hat Israel in seiner hier jüngeren Geschichte schon erfahren müssen. 30.000 Israeliten waren gefallen. Die Bundeslade war verloren gegangen, weil man Gottes Anweisungen schon zuvor nicht beachtet hatte. Und diesmal heißt es hier im 6. Kapitel von 2. Samuel ausdrücklich, dass alle Israeliten anwesend sind. Und somit will Gott hier vor aller Augen, vor den Augen des ganzen Volkes deutlich machen, meine Gebote sind nicht verhandelbar. Wenn ich etwas sage, dann ist das für euch nicht beliebig, ob ich das jetzt beachte oder nicht. Meine Gebote stehen und ich bestehe darauf, dass ihr sie einhaltet. So hart Usas Tod auch ist, Gott hatte sie zuvor eindringlich gewarnt. Er hatte gesagt, wenn jemand die Bundeslade berührt, würde der Betreffende sterben. 4. Mose Kapitel 4, Vers 15. Und Gott sagt nicht einfach etwas und tut's da nicht. Und wir, die wir Kinder erzogen haben oder erziehen, tun auch gut daran. Wenn wir etwas sagen, dann sollten wir es auch durchziehen. Sonst machen wir uns unglaubwürdig. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, den ich für Gottes Zorn erkenne. Die Lade auf dem Ochsenkarren, die setzen also einfach diesen heiligen Gegenstand, dieses heilige Möbelstück aus der Stiftshütte auf einen schmutzigen, in der landwirtschaftlich gebrauchten Wagen. Das war nicht nur ungehorsam, wie wir im ersten Teil gesehen haben, sondern es war beleidigend. Die Bundeslade repräsentierte Gottes Gegenwart. Mindestens ein königlicher Umgang wäre hier angebracht gewesen. Wenn ich den Kofferraum unseres Autos öffne, dann klettert schon mal eine unserer Töchter hinein. Vor einigen Jahren häufiger als heute, aber das haben die also immer wieder gerne gemacht. Aber Kofferräume, wie auch Ochsenkarren, sind für Fracht oder vielleicht in einzelnen Fällen für Leichen, nicht aber für Menschen und schon gar nicht für Könige. Für Menschen sind die vorderen Sitze da und für Könige und für die Bundeslade Gottes sind Sänften da. Stellen Sie sich einmal vor, Bundespräsident Steinmeier käme zu einem Besuch hier nach Raubach. Wäre ja, ist doch ein guter Grund, mal herzukommen, wenn das Zelt hier ist oder so. Ich glaube, der Bürgermeister wollte die Tage nochmal kommen, wollte eine Begrüßungsrede halten. Also warum soll das nicht der Frank Walter auch mal tun so? So, und jetzt stellt euch vor, der hat also tatsächlich seinen Besuch angesagt und der Gemeinderat würde ihn bitten, im Kofferraum eines Autos mitzufahren. Ich glaube, er wäre nicht sehr amüsiert über diesen Vorschlag. Hier geht es um Respektlosigkeit Gott gegenüber. Und vielfach reden wir respektlos über Gott und vielfach verhalten wir uns respektlos gegenüber der höchsten denkbaren Instanz. Dagegen ist ein Frank-Walter Steinmeier ein kleines Licht. Wir reden von Gott. Und dann noch ein drittes. Der mangelnde Respekt spiegelt insgesamt Israels Gleichgültigkeit Gott gegenüber wider. Im Alten Testament ist selten von Atheismus die Rede. Das war eigentlich zu biblischer Zeit überhaupt kein Thema, Atheismus. Die Menschen wussten, dass es einen Gott gibt. Das hat Gott den Menschen ins Herz montiert und das spüre ich in den Gesprächen mit Menschen bis heute. Wir alle miteinander haben ein Bewusstsein dafür, dass es etwas gibt, das über unseren Horizont hinausgeht. Wir wissen, dass es Gott gibt. Man kann dieses Wissen, diesen inneren Eindruck, das, was Gott uns ins Herz gesenkt hat, man kann das überspielen, man kann sich das irgendwie selber abtrainieren, aber das ändert nichts daran, dass wir im tiefsten Inneren ein Gottesbewusstsein alle miteinander haben. Und deswegen redet die Bibel kaum über Gottesleugner und in der ganzen Kirchengeschichte ist das nie ein Thema gewesen. Im Mittelalter wussten die Menschen, ob die jetzt wiedergeborene Christen waren, das ist noch eine andere Frage, die wussten, dass es einen Gott gibt und die hatten auch höchsten Respekt vor Gott und auch vor dem Gericht, das Gott einmal ausüben wird. Da sind wir in einer ganz anderen Zeit und Welt mittlerweile angekommen. Der Mensch meint selber, etwas zu sein und zu können und vielleicht sogar die Stelle Gottes eingenommen zu haben. Also nochmal, im Alten Testament ist ganz wenig von Atheismus, eigentlich kaum die Rede. Was aber sehr viel öfter in der Bibel im Alten Testament zu finden ist, ist praktischer Atheismus. Was heißt das? Das heißt, dass die Leute damals, die zu Gottes Volk dazugehört haben, sehr wohl offiziell und auch formell glaubten, dass es Jahwe gibt, dass es diesen Gott gibt und die Väter erzählten davon, dass Gott sie eben aus der Sklaverei in Ägypten herausgeholt hat, dass er sie befreit hat, dass er sie durchs Rote Meer geführt hat. Diese großen Wunder, die zu Zeiten von Mose geschehen waren, die waren irgendwie schon im Bewusstsein des Volkes, aber die Leute, das Volk lebte so, als gäbe es ihn nicht. Sie lebten den Glauben nicht. Und das ist praktischer Atheismus. Und das mag auch auf viele heute zutreffen, dass man sich schon dessen bewusst ist, da gibt es einen Gott. Und wie viele Menschen sagen mir, irgendetwas wird es da schon geben. Aber sie leben so, als gäbe es ihn nicht. Sie fragen nicht weiter nach Gott und verhalten sich nicht entsprechend seines Wortes. Dabei wollte Gott und will er bis heute Beziehung. Er will mit dir zu tun haben. Er will mit uns als Gemeinden zu tun haben. Er liebt es, wenn Menschen zusammenkommen, um auf sein Wort zu hören. Er liebt es, wenn Menschen gemeinsam beten und sich einander im Glauben ermutigen. Ganz als Gemeinde, als Gruppen, als Familie,
aber genauso auch im Einzelnen liebt er die Gemeinschaft mit Menschen. Wenn Menschen beten, dann begegnet er uns im Gebet, in der Stille und auch beim Lesen seines Wortes. Das ist Gottes großes Anliegen, weil er uns liebt. Wir mögen ihn ignorieren, wir mögen unser eigenes Ding machen, aber Gott geht Menschen nach und er wirbt und er bittet uns, kehrt doch um. Lasst euch versöhnen mit Gott, ist eine der großen Bitten im Neuen Testament. Das ist Gottes Anliegen, dass wir versöhnt mit Gott leben, dass unsere Schuld vergeben wird, alles aus dem Weg geräumt wird, das uns in der Beziehung zu Gott hindert und wir ein Leben in seiner Gegenwart führen und damit auch den Sinn unseres Lebens in Gott entdecken. Nun war die Bundeslade damals nicht einfach nur ein Kultgegenstand. Sie stand für die Bundesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk. Deswegen heißt sie auch Bundeslade. Also Gott war ein Bund eingegangen mit seinem Volk. Er hatte sozusagen einen Vertrag mit den Vätern geschlossen, schon mit Abraham geschlossen. Und später wurde dieser Bund erneuert, auch am Sinai unter Mose. Da könnte man bei der Gesetzgebung von einem Bund sprechen. Und daraus ist diese Bundeslade hervorgegangen. Gott lag so viel an diesem Bund, also die Verbindung zu Menschen und der Beziehung zu seinem Volk, dass er deutlich machen wollte, ich dulde keinen respektlosen Umgang mit dem Zeichen, das diese Beziehung symbolisiert. Wir, die wir verheiratet sind, haben auch ein Zeichen für den Bund, den wir einmal mit einem Menschen eingegangen sind, nämlich den Ring. Ich habe meinen gerade mal abgemacht und vielleicht können mal die, die verheiratet sind und ihren Ring an der Hand haben, mal die Hand heben und mal zeigen, wie viele von uns haben also ein solches Zeichen. Ich habe Sascha und Judith getraut. Sascha hatte seinen Ring allerdings nicht dabei. Der war ihm 2-3 Tage vorher runtergefallen, war über die Straße gerollt und war plattgefahren worden. Mit seinem neuen Ring geht Sascha jetzt vorsichtiger um. Gottes Ring, in Anführungszeichen, die Lade, war aus Unachtsamkeit an die Philister verloren gegangen. Und Gott wollte, dass so etwas nicht wieder passiert. Es geht hier um unseren Bund, sagt Gott. Das ist nicht irgendein Gegenstand, den ihr hier transportiert. Es geht um die Gegenwart Gottes in unserer Mitte. Und liebe Leute, es gibt nichts Kostbareres unter uns als die Gegenwart Gottes, der gekommen ist, den Christus, um uns nah zu sein, ihm dafür entsprechend Dank und Anbetung zu bringen mit unseren Liedern, ob Männer oder Frauen oder Kinder singen, dass er der Sieger ist, der die Sünde überwunden hat, den Tod überwunden hat, so damit wir leben können in der Gemeinschaft mit diesem wunderbaren, großen und heiligen Gott. Die Begebenheit mit Usa zeigt, Gott ist kein Gottchen. Er ist heilig. Und wenn es um seine Ehre geht, dass wir ihm dafür danken, was er alles für uns getan hat, und wenn es um sein Gesetz geht und wenn es um seine Beziehung zu seinem Volk geht, dann greift er ein, auch auf erschütternde Art und Weise. Würden Sie einem Gott folgen wollen, der keine Leidenschaft für die Beziehung zu Ihnen aufwendet oder zeigt, dem es ziemlich egal ist, ob Sie ihm treu sind oder nicht? Ist das so in Ihrer Beziehung zu Ihrem Ehepartner so? Bin da recht tolerant, lass sie doch mal mit einem anderen rummachen. Das ist Gleichgültigkeit, das ist keine Liebe. Und Gott will, dass diese Beziehung, dieser Bund hält, den er einst mit Menschen eingegangen ist. Nun, als nächstes fragen wir, ist die Bibel frauenfeindlich? Gott schuf die Frau als Hilfe für den Mann. Das klingt, als ob der Mann wie ein Geschäftsmann früher eine Sekretärin braucht. Also als sei die ihm von Gott zugewiesene Hilfe sowas wie ein Dienstmädchen, eine, die ihm Essen kocht, die ihm die Hemden bügelt, die ihm die Zeitung bringt und so. Als sei das gemeint, wenn in der Bibel steht, ich will ihm eine Hilfe machen. Das hört sich sexistisch an. Aber schauen wir uns einmal an, wie das hebräische Wort Eser, Hilfe, übersetzt, anderswo im Alten Testament gebraucht wird. Durchweg im Alten Testament, das Alte Testament ist in hebräischer Sprache geschrieben, und durchweg, wo dieses hebräische Wort Eser vorkommt, ist es Gott, der seine Hilfe anbietet. Mit einer Ausnahme ist überall, wo in den 5 Büchern Mose das Wort Eser verwendet wird, Gott der Helfer. Gott hilft, also Gott ist Retter, Gott ist Schöpfer, aber er ist eben auch dieser sich niederbeugende, uns Menschen dienende und helfende Gott. Gott ist Helfer. Und statt jetzt, wenn wir auf die Frau zurückkommen, eine Hilfskraft in einer untergeordneten Position zu sehen in einer Frau, agiert in 1. Mose 1 und 2 die Frau wie Gott gegenüber dem Mann, um ihm zu helfen, ihm Eser zu sein. Spricht übrigens auch nicht für die Erhabenheit des Mannes oder eines Paschas, der sich bedienen lässt oder so. Denn wenn Gott schon am Anfang sagt, ich will ihm eine Hilfe machen, heißt es ja, dass der auf Hilfe angewiesen ist, dass er alleine nicht besonders gut klarkommt. Die beiden brauchen sich. Und so hat Gott Mann und Frau aufeinander hin geschaffen. Und noch einmal, Hilfe heißt nicht irgendwie in einer Position eines Dieners oder eines Haussklaven zu sein, sondern es ist Gott selber, der an ganz vielen Stellen der Bibel dieser Helfer ist. In 1. Mose 1 sehen wir sowohl den Mann als auch die Frau in Gottes Bild erschaffen. Beide sind Gott ähnlich, beide bekommen auch dieselben Aufgaben, dass sie über die Erde herrschen sollen, die Erde bebauen sollen und so. In 1. Mose Kapitel 2 ist es nur die Frau, die sich wie Gott verhält. Das heißt wiederum nicht, dass die Frauen den Männern deswegen überlegen wären, aber dieses Kapitel besagt ebenso wenig, sie seien ihnen unterlegen. Es heißt, dass die Hilfe dem Mann entspricht und darin klingen sowohl Unterschiedlichkeit als auch Gleichheit an, aber nichts deutet auf eine Minderwertigkeit eines der Geschlechter hin. Die Hilfe ist nicht Sklavin, sondern ist Seelenverwandte. Im ersten Buch Mose wird ein so vorteilhaftes Bild der Frau gezeichnet, dass es in seinem antiken, vororientalischen Umfeld schockierend progressiv gewirkt haben muss. Andere Völker sind mit ihren Frauen sehr viel schlechter umgegangen als die Vertreter aus Gottes Volk. Also am Anfang der Bibel finden wir überhaupt nichts Sexistisches am Gott des Alten Testamentes. Aber wie ist das jetzt mit Lot und seinen Töchtern? Das war ja der eigentliche Grund, warum wir dieses Thema ansprechen. Gott beschließt, die Stadt Sodom wegen ihrer Bosheit zu bestrafen. Nachdem Abraham um Gnade für die Stadt gebetet hat, Abraham, einer der so ein bisschen was von Gott gelernt hatte, der Erbarmen hatte mit Menschen, von denen jetzt erwartet werden musste, dass sie das Gericht Gottes erleiden müssen. Er fleht also für Sodom, diese Stadt, in der sich auch sein Neffe Lot zu dieser Zeit befand. Dann sendet Gott zwei Engel, die wie Menschen aussahen, und sie wollen Lot bewegen, die Stadt zu verlassen. So lesen wir es in 1. Mose 18 und 19. Gastfreundlich, wie Lot ist, überredet er die beiden, die Nacht nicht draußen irgendwo auf dem Platz zu verbringen, sondern bietet ihnen ein Quartier an. Die Männer von Sodom aber wollen denen eine andere Art von Gastfreundschaft erweisen. Sie sind entschlossen, diesen Männern Gewalt anzutun. Um die Meute zu beschwichtigen, schlägt dann Lot vor, man solle statt der Engel seine Töchter nehmen. Unfassbar, dass ein Vater ein solches Verbrechen zugelassen hätte. Ich bin Vater von zwei Töchtern, so wie Lot Vater von zwei Töchtern war. Unvorstellbar. Würde die Erzählung Lots Verhalten gutheißen, dann wäre die Bibel ein Skandalbuch. Allerdings sehe ich drei Gründe, dass dem nicht so ist. Erstens, der Text bestätigt Lot gar nicht. Etwas nicht direkt zu verurteilen, heißt noch nicht, es zu befürworten. Lot und seine Familie werden in diesen Kapiteln durchweg als negative Beispiele dargestellt. Lot wurde nicht wegen seines gerechten Verhaltens gerettet aus Sodom. Das hat ja nun Sodom tatsächlich das Gericht erleiden müssen. Sie sind entkommen, aber nicht, weil Lot ein so toller Hecht gewesen wäre, sondern weil Gott aufgrund der Fürsprache Abrahams barmherzig gewesen ist. Gott lässt sich bitten. Abraham betet, er fleht lange vor Gott. Und somit kommt Lot davon, seine Frau allerdings nicht. Ein zweites, diese beiden von Gott gesandten Engel greifen ein. Sie greifen ein, um Lots Töchter vor dem grauenhaften Sinn ihres Vaters zu bewahren und diesen Angriff der Leute draußen vor der Tür zu verhindern. Gott und seine Boten wollen nicht, dass diesen Mädchen etwas getan wird. Das wollen wir ja mal zur Kenntnis nehmen. Wir müssen ja dann schauen, wie die Geschichte weitergeht. So ein Vers muss immer im Zusammenhang gesehen werden. Und drittens wurden die Männer der Stadt bestraft, indem sie zunächst einmal geblendet wurden und später dann für ihr boshaftes Verhalten insgesamt bestraft wurden, indem ihre Stadt zerstört wurde. Dass Gott Vergewaltigung hasst, das merkt auch jeder, der die alttestamentlichen Gesetze liest und beachtet. Die sind sehr umfangreich zu finden ab dem dritten Buch Mose. Manche hören da auf, in der Bibel zu lesen, aber wenn sie das lesen, dann sehen sie etwas von den moralischen Vorstellungen eines Gottes des Alten Testamentes. Als Gott am Anfang seinen Bund mit Abraham schließt, eröffnet er ihm, dass seine Nachkommen 400 Jahre lang in der Versklavung leben müssten. Wir sind jetzt an der dritten Textstelle, die ich am Anfang vorgestellt habe, und der Frage, ob Gott ein Rassist ist, so wie wir ihn im Alten Testament gegenüber seinem Volk finden. Deine Nachkommen werden 400 Jahre versklavt sein. Das hatte Gott gesagt, bevor Josua überhaupt in der Lage war, hier jetzt als ein Führer des Volkes voranzugehen. In diesem Zusammenhang zuvor hatte Gott schon die Ägypter erwähnt und auch die Kanaaniter erwähnt. Gott kündigt Gericht an. Das ist ein prophetischer Teil der Bibel. An vielen Teilen der Bibel redet Gott prophetisch, weil er weiß, wie eine Geschichte ausgeht. Gott sieht ja unseren Anfang, er sieht unsere Gegenwart, aber er schaut genauso in die Zukunft. Für ihn ist das alles eins. Und viele Aussagen der Bibel sind auf die Zukunft bezogen. Gott redet prophetisch. Er kündigt Gericht an, sowohl über das Volk, das Abrahams Nachkommen unterdrückt, also Ägypten, als auch die götzendienerischen Völker, die in Kanaan lebten, also die Amoriter, die Perisiter und so weiter. Jetzt verstehe ich zwar, warum Leute sich auf die Seite der Ägypter in 2. Mose diesen Kapiteln hier stellen. Warum hat Gott das Herz des Pharao verhärtet? Das ist eine häufige Frage. Warum hat Gott das Heer des Pharaos im Roten Meer ertränkt? Aber wenn wir diese Frage stellen, müssen wir auch hier den Zusammenhang beachten. Ägypten war die mächtigste Nation auf Erden. Der Pharao war ein von den Ägyptern als Gottheit angesehener Herrscher, der diese Macht auch ganz schrecklich ausgenutzt hat und über Leichen ging. Die Ägypter waren diejenigen, die andere versklavten. Die Ägypter waren die, die viele Menschen anderer Völker grausam unterdrückt haben. Mitleid mit Ägypten zu haben, ist ungefähr so, als hätte man Mitleid mit den Römern im Asterix-Heft. Entsprechungen zum Pharao sind heute Despoten, wie Assad es gewesen ist in Syrien oder wie es heute Kim Jong-un in Nordkorea ist. Tyrannische Herrscher, für die die wenigsten von uns Sympathie oder Barmherzigkeit aufbringen würden. Die Frage muss lauten, warum hat Gott es zugelassen, dass sein eigenes Volk so lange unter dieser furchtbaren ägyptischen Unterdrückung leiden musste? 400 Jahre, das ist ja keine Kleinigkeit. Die Antwort, warum hat Gott das zugelassen an seinem eigenen Volk, lautet, weil Gott langsam zum Zorn ist und groß an Güte ist. Das hier ist übrigens die Stelle, die ich Ihnen vorhin zeigen wollte. Also schon lange zuvor wurde angekündigt, dass sie 400 Jahre lang unterdrückt werden würden, dieser prophetische Text. Und jetzt diese Stelle, Gott ist barmherzig und gnädig, er ist langsam zum Zorn und er ist groß an Gnade. Darum hat Gott 400 Jahre zugelassen, dass sein Volk leiden musste. Sein Volk leiden musste. Ich habe kaum Geduld, 2 Minuten zu warten, bis das Essen in der Mikrowelle fertig ist. Wie viel Geduld hat Gott, wenn es hier um 400 Jahre geht, die er den Ägyptern eine Chance gegeben hat, einzusehen, was sie da tun, wie menschenverachtend das ist, was sie seinem Volk antun. Ein Grund, warum Gott sein Gericht hinausgezögert hat, ist, Menschen Gelegenheit zur Umkehr zu geben. Und da gibt es Beispiele im Alten Testament dafür. Weil Gott das Gericht über Ninive hinauszögerte, haben die Einwohner bereut. Jona hatte angekündigt, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und dann tun sie alle miteinander Buße, vom König angefangen und das ganze Volk. Sie bereuen das, was in ihrem Leben falsch gelaufen ist, bereuen ihre Schuld vor Gott und sie kehren um. Und Gott wendet seinen Zorn von ihnen ab. So lesen wir es in Jona Kapitel 3. Gott wartete auch mit seiner Bestrafung der Kanaaniter. Ja, Gott hat Geduld. 400 Jahre hat es gedauert, bis er eingeschritten ist. Während dieser ganzen Zeit musste sein eigenes Volk den Preis bezahlen. Weil Gott langsam zum Zorn ist, war sein Volk heimatlos, versklavt und unterdrückt. Mit wem muss man hier nochmal Mitleid haben? Gott ist geduldig auch ihnen gegenüber. Ich weiß nicht, wie lange sie Gott schon davonlaufen. Wie oft Gott schon in ihr Leben hineingeredet hat und sie haben es überhört. Gott ist geduldig, aber irgendwann ist die Geduld Gottes vorbei und dann übt er Gericht, er kündigt etwas an und führt es auch aus. Und das gilt auch für Menschen ganz generell bis in unsere Zeit. Gott ist, das habe ich dieser Tage schon erwähnt, nicht nur Retter in Jesus Christus. Jesus ist Retter. Er streckt uns seine Hand entgegen in dieser Zeit der Gnade. Aber er wird einmal als Richter kommen. Und dieser Tag ist heute so nah, wie er nie zuvor gewesen ist. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommen wird und diese Zeit der Gnade zu Ende sein wird. Gott steht zu seinem Wort und er wird jeden, der gesündigt hat, richten müssen. Und das betrifft jeden Menschen, ohne Ausnahme. Und diejenigen, die an Jesus glauben, die wissen, dass er für meine Schuld gestorben ist, der bekommt Vergebung, der darf im Gericht frei ausgehen. Die Kanaaniter, die also zu den Nachbarvölkern Israels gehören, sie waren Götzendiener. Die opferten ihre eigenen Kinder, das muss man sich einmal vorstellen. Die trieben Zauberei und vieles andere, was Gott grundsätzlich verboten hatte. In 5. Mose Kapitel 20 lesen wir, was es mit der Religion der Kanaaniter und mit ihren Praktiken auf sich hatte. Und die waren es auch, die nach dem Auszug aus Ägypten, also nach 400 Jahren hatte Gott sein Volk befreit, die dann unbegründet das wehrlose Israel angegriffen hatte. hatten. Keine der anfänglichen Auseinandersetzungen ging von den Israeliten aus, sondern von den Amalekitern, 2. Mose 17, von den Amoritern, 4. Mose 21 und so weiter. Keine der anfänglichen Auseinandersetzungen ging von Gottes Volk aus. Dass Gott die Kanaaniter später richtete, hat nichts mit Rassismus zu tun, sondern hat etwas mit deren Bosheit zu tun. Gott hasste nicht diese Menschen, nicht die Kanaaniter, sehr wohl aber deren Verbrechen. Die Moabiter wie auch die Assyrer wollten immerzu ihre Grenzen erweitern, wollten immerzu ihre Reiche vergrößern. Israel versuchte lediglich ein Heimatland zu erlangen. Die Israeliten waren Flüchtlinge, die nach Jahrhunderten Unterdrückung nun einen Ort brauchten, an dem sie leben konnten. Und da ihre Vorfahren Abraham, Isaak, Jakob ehemals in Kanaan gelebt hatten, nahmen sie das Land wieder ein, das ihrer Familie gehörte. Das möchte ich an dieser Stelle einmal betonen. Einiges davon war den vorherigen Bewohnern abgekauft worden. Da könnte ich Ihnen eine ganze Reihe von Bibelstellen nennen, 1. Mose 23, auch Kapitel 25, 33, 50. Die hatten einen legitimen Anspruch, sich im Land ihrer Vorfahren niederzulassen. Das gehörte ihnen. Und wir dürfen nicht übersehen, dass Gott mit diesem verheißenen Land, das er Abraham schon zugesagt hatte, ein langfristiges Ziel verfolgte, nämlich alle Völker zu segnen und zu sich zu rufen. Das hat der Abraham bei seiner Berufung gesagt: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Alle Völker sollen in Abraham gesegnet werden. Wäre Gott ein Rassist, so hätte er allein sein eigenes Volk gesegnet. Hätte er gesagt: Abraham, ich werde dich segnen, Punkt. Aber du sollst ein Segen sein. Und das hat die Geschichte bewiesen, schon im Alten Testament bis heute, dass Gott ein Gott ist, der alle Welt retten will und nicht nur eine bestimmte Ethnie. Und Gott hielt ja auch sogar Gericht über sein eigenes Volk. Das dürfen wir auch nicht übersehen. Als Israel und auch Juda geistliche Niederlagen erlebten, sich immer weiter von Gott abgesetzt hatten, hat Gott dafür gesorgt, dass sie in die Verbannung geführt werden. Am Ende des zweiten Buches Könige wird davon berichtet. Warum? Weil sie sich genauso boshaft verhalten haben wie die Kanaaniter. Gott ist gerecht. Er hat sein eigenes Volk genauso behandelt wie die, die vorher gottlos gehandelt hatten. So, natürlich wird einem bei solchen Texten, wie wir sie jetzt angeschaut haben, das waren jetzt mal diese drei Beispiele und die Zeit fehlt natürlich noch weitere Beispiele unter die Lupe zu nehmen. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht nachher hier an diesem Tisch treffen und Sie vielleicht noch ein paar pikante Beispiele servieren und wir mal gemeinsam genau hinschauen. Herzlich willkommen dazu. Natürlich wird einem bei solchen Texten nicht so warm ums Herz wie beim Nachdenken über Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, wir wird nichts mangeln, er führt mich auf grüne Auen und zu frischen Wassern und so. Da freut man sich über solche Bibeltexte und manche kennen auch nur solche Bibeltexte und so. Aber das gehört ja alles mit dazu. Wenn wir den Gerichtstexten ausweichen, gehen sie ja davon nicht weg. Und verstehen können wir solche Passagen in der Bibel nur, wenn wir sie lesen, wenn wir sie studieren, also mal wirklich drüber nachdenken und so wie das Andi auch gesagt hat, mal ein bisschen recherchieren, was haben andere darüber gesagt und geschrieben. Wir auch gerne darüber diskutieren, hier am Tisch oder auch darüber predigen. Dann erst können wir so diesen ganzen Plan Gottes irgendwie auch ein Stück weit nachvollziehen. Der Hebräerbrief, Neues Testament, im ersten Kapitel bestätigt, dass der Gott im Alten Testament, der durch die Propheten gesprochen hat, derselbe Gott ist, der im Neuen Testament durch seinen Sohn gesprochen hat. Da wird deutlich gesagt, er hat angefangen zu reden zu dieser alten Zeit und er setzt dieses Reden fort in Jesus Christus. Ist es derselbe Gott? Ganz offensichtlich zumindest, wenn wir Hebräer Kapitel 1 lesen. Überall im Neuen Testament gehen die Verfasser davon aus, dass sie von diesem Gott Israels sprechen. Und jetzt ist die Frage, ist der Gott des Alten Testamentes zornig? Wir müssen sagen, ja. stellen wir die Frage, ist der Gott des Alten Testamentes liebevoll und gütig? Dann müssen wir ebenfalls sagen, ja. Viele Bibelstellen bestätigen das. Zum Beispiel Psalm 23, aber unzählige andere auch. Dann mal die Frage an das Neue Testament gerichtet. Ist der Gott des Neuen Testamentes zornig? Da sagen viele, nein, der Gott des Neuen Testamentes erscheint uns ganz anders. Naja, wollen wir mal reinschauen ins Neue Testament. Da steht im Römerbrief Kapitel 1, Gott aber lässt auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott auflehnen und so die Wahrheit mit Füßen treten. Sie führen ein Leben ohne Gott und tun, was ihm missfällt. Und gestern Morgen habe ich in meiner persönlichen Bibellese noch im 2. Thessalonicher Brief im 1. Kapitel etwas ganz Ähnliches gelesen. Das ist Neues Testament. Da ist sehr wohl die Rede von einem Gott, der in seinem Zorn Gericht üben wird über Menschen, die sich gegen Gott auflehnen, die Gott ignorieren oder sogar über Gottes Gebote ganz bewusst hinweggehen. Und dann noch die verbleibende Frage, ist der Gott des Neuen Testamentes liebevoll? Oh ja. Also der Gott des Alten Testamentes ist sowohl zornig als auch liebevoll. Der Gott des Neuen Testamentes ist sowohl zornig als auch liebevoll. Und Zorn und Liebe schließen sich auch gar nicht gegenseitig aus. Denn ich höre, dass ein Freund durch Drogen zerstört wird, dann bin ich zornig, weil mir dieser Mensch nicht egal ist. Und wenn irgendeiner meiner wunderbaren Frau schöne Augen machen sollte, während ich abends hier bin, dann werde ich ebenso zornig. Das lässt mich nicht kalt. Gott allerdings ist groß an Güte und er ist langsam zum Zorn. Da ist Gott nicht so schnell. Da sind wir häufig sehr viel schneller. Aber er ist auch nicht ohne Zorn. Das Thema Gericht dürfen wir nicht im liberal-theologischen Giftschrank wegschließen, wie so manch ein rücksichtsvoller Pastor das heute tun mag. Gott hat lieber einen User sterben lassen, als das ganze Volk an Gleichgültigkeit zu verlieren. Und er hat lieber Jesus Christus sterben lassen, als dich und mich zu verlieren. Das Schrecklichste in der Bibel ist der Tod von Jesus Christus am Kreuz, der von Gott verlassen sein Gericht tragen musste an unserer Stelle. Er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat lieber seinen Sohn Jesus sterben lassen, als dich und mich zu verlieren. Er tat es doch für uns, damit wir nicht verloren gehen, damit wir in unseren Sünden nicht zugrunde gehen. Das Gericht im Neuen Testament findet auf diesem Hügel vor Jerusalem, Golgatha genannt, statt. Und es trifft Jesus am Kreuz. Warum muss ein anderer für mich sterben? Damit Gott mir vergeben kann. Da fragt natürlich mancher, kann Gott nicht sagen, ich liebe dich, ich verzeih dir, komm, lass uns knuddeln. Nein, so ist Gott nicht. Gott ist beides. Er ist heilig und er ist liebevoll. Sünde ist ein ernsthaftes Problem zwischen Gott und Menschen. Alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Und das ist eine so wunderbare Tatsache, die viele, die hier heute Abend im Zelt sind, genauso erlebt und für sich in Anspruch genommen haben. Alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Wir wissen, dass wir einmal in den Himmel kommen werden. Aber dann geht es weiter in Johannes Kapitel 3, Vers 36. Doch die, die dem Sohn Gottes nicht gehorchen, wird das ewige Leben nie erfahren, sondern der Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihnen. Das hat Jesus gesagt. Auch hier ist wieder im Neuen Testament die Rede von Gottes Zorn. Die, die dem Sohn nicht gehorchen, die, die Jesus nicht wertachten als den, der für uns gestorben ist, der unser Heiland geworden ist und der auch unser Herr sein will, der das Sagen in unserem Leben haben will, weil er ein guter Herr ist, weil er es gut meint mit uns. Wer ihm nicht gehorcht, der wird das ewige Leben nie erfahren, sondern der Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihm. Wenn ich Ihnen das verschweigen würde, hätte ich kein gutes Gefühl. Es gibt schönere Themen, als über Gericht und über die Hölle zu reden, aber es gehört dazu, und es muss erwähnt werden. Darum ist es so, notwendig, dass Menschen umkehren, sich bekehren und die Gnade in Jesus Christus annehmen, damit sie gerettet werden und nicht ins Gericht Gottes fallen müssen. Wenn Sie Kinder haben, dann wollen Sie ganz sicherlich das Beste für Ihre Kinder. Und Sie werden wahrscheinlich versuchen, Ihre Kinder vor Gefahren zu schützen. Wahrscheinlich haben Sie, so wie wir das auch gemacht haben, Ihren Kindern beigebracht, dass sie nach links und nach rechts schauen müssen, bevor sie über die Straße gehen. Und wenn Sie das wiederholt nicht tun, wenn die also blind rüberrennen, dann wirst du zornig. Mathilda, wie oft habe ich dir das gesagt, dass du gucken sollst? Ich werde zornig in so einem Moment, weil ich meine Tochter hasse, weil ich ein schlechter Vater bin. Oder weil es mir an diesem kleinen Mädchen liegt, weil ich nicht möchte, dass sie umkommt. Es ist lebensgefährlich, so über die Straße zu laufen. Es ist lebensgefährlich, ohne Gott sein Leben zu führen und am Ende ohne die Versöhnung in Jesus Christus in die Ewigkeit zu gehen. Verstehen Sie, warum Gott emotional wird beim Thema Sünde? Wenn jemand ohne zu schauen über die Straße rennt und überfahren wird, ist dann der Unfall passiert, weil der Vater vorher so furchtbar zornig geworden ist oder weil das Opfer nicht auf seinen Rat gehört hat? Das können wir doch dem Vater, das können wir Gott doch nicht in die Schuhe schieben, dass er so furchtbar zornig gewesen wäre. Ja, wir haben es in der Bibel mit einem zornigen Gott zu tun und ich verstehe, warum es so ist. Die Bibel nennt das, wenn wir nicht auf ihn und seinen guten Rat hören, sein Wort nicht beachten, die Bibel nennt das Ungehorsam. Wenn Menschen nicht auf Gott hören, dann ist er zwar zornig, aber dieser Zorn ist nicht Schuld an ihrem Tod, sondern Schuld ist der entsprechende Selbst, der Gottes Wort in den Wind geschlagen hat. Gottes Zorn ist motiviert aus seiner Liebe zu uns Menschen. Ein Gott, der sowohl zornig als auch liebevoll ist, sowohl gerecht als auch barmherzig. Wenn Sie das nicht übereinander kriegen, dann lassen Sie uns am Ende noch einmal Jesus am Kreuz ansehen. Evangelium heißt frohe Botschaft oder gute Nachricht von Jesus Christus. Evangelium heißt, der Sohn Gottes musste sterben, um den Weg zu Gott frei zu machen. Für unsere Sünden musste Jesus mit seinem Leben bezahlen. Für ihre Schuld, für ihre Sünde, genauso wie für meine. Und wann immer wir über die Bibel und über Jesus Christus sprechen, sollten wir uns dieser Wahrheit bewusst sein. Er starb für uns. Er nahm das Gericht Gottes an unserer Stelle auf sich. Das ist Gottes große Gnade. Das ist sein Heilsangebot, das auch jetzt am Ende dieses Vortrages im Raum steht. Ohne Jesus hätte kein Mensch auch nur den Hauch einer Chance, die Liebe Gottes in seinem Leben zu erfahren, Gemeinschaft mit Gott zu erleben, Vergebung seiner Schuld und Sünde zu erlangen. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und da geht es weiter, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Diese Worte aus Johannes Kapitel 3, Vers 16 sind ein Licht in der Dunkelheit. Sie leuchten in diese in Sünde gefallene Welt, die den Zorn Gottes verdient hätte, hinein. Und ist ein festes Versprechen, dass Gott Menschen gibt, die sich vertrauensvoll an Jesus Christus wenden und sagen, wenn das wahr ist, dann vergib mir meine Schuld und Sünde und rette mich aus meiner Verlorenheit. Mich begleiten diese Worte, Johannes 3, Vers 16 und dieses ganze Kapitel, dieser ganze Zusammenhang, schon mein ganzes Leben. Und ich glaube an diesen Gott der Liebe und ich glaube an seinen Sohn Jesus Christus und ich weiß um meine Errettung. Und Sie, ich lade Sie ein, die Rettung anzunehmen. Wenn wir gleich noch ein Lied zusammen gesungen haben, wollen wir zusammen beten Und sie können in diesem Gebet sagen, Herr Jesus, wenn das so ist, dann möchte ich diese Rettung annehmen und dir dafür danken, dass du für meine Schuld und Sünde am Kreuz gestorben bist, dass du den Zorn Gottes für mich ertragen hast am Kreuz. Und ich bekenne dir meine Schuld und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Mach du mein Leben neu. Und er wird dieses Gebet erhören und wird einen neuen Menschen aus ihm machen. Wir singen das Mottolied, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Danke, Matthias, dass du uns begleitest. An dieser Stelle darf ich jeweils noch mal einen Hinweis auf den Büchertisch geben. Ich habe hier ein Buch, das Alte Testament verstehen. Und bevor ich dazu was sage, muss ich ja noch mal auf das eingehen, was dem Andi da gesagt worden ist. Liest denn heute überhaupt noch jemand? Nun, ich möchte sagen, tun Sie es. Es ist nachgewiesen, dass schon bei 10 Minuten im Lesen eines Buches Pulsschlag und Muskelspannung deutlich gesenkt werden. Wir lesen heute viel, irgendwelche Blogs und irgendwelche Nachrichten im Internet und so weiter, aber das ist sehr oberflächlich und das stresst nachweislich. Aber wenn Sie sich in ein gutes Buch vertiefen und jetzt gerade, wo die Urlaubszeit ja in vollem Gange ist, dann trägt das sehr zu Ihrer Erholung bei, aber auch zu Ihrem Wortschatz trägt das bei und natürlich, wenn es gute und informative Bücher sind, weitet das unglaublich den Horizont. Unsere Kinder haben schon in der Grundschule gesungen, Lesen ist auf Wolken schweben. Kennst du das Lied? Der Thomas das schon nicht kennt, liebe Zeit. Also jedenfalls wunderbarer Text, der den Kindern schon beibringen will, wie wertvoll Lesen ist. Und das jetzt mal als ein Appell, was das Lesen, ein Plädoyer für das Lesen. Und dann dieses Buch von Benedikt Peters. Wenn wir so über das Alte Testament sprechen, und ich habe am Anfang gesagt, wie sehr ich den ersten Teil der Bibel liebe, weil das ja so die Grundlage ist. Wir können ja überhaupt erst verstehen, wie wir Menschen sind und was Gott in uns reingelegt hat, wenn wir so von der Entstehung mal vorne anfangen. Benedikt Peters, ein Bibellehrer, den ich persönlich sehr schätze, seine Auslegungen auch zu unterschiedlichen Büchern, die in die Tiefe gehen. Er nimmt dich, wenn du das liest, so an die Hand und erklärt dir die Bedeutung dieser einzelnen Bücher, ganzen Hintergründe, wer die Propheten waren, etwa im Alten Testament oder die Geschichtsbücher, auch die poetischen Bücher wie die Psalmen. Und du bekommst eine Menge sehr interessante Einzelheiten geliefert, also als Nachschlagewerk für solche, die die Bibel und gerade speziell das Alte Testament näher kennenlernen wollen. Und ansonsten schauen Sie sich auf den Büchertisch um, nehmen Sie gute Bücher mit, die Ihnen auch noch einmal den Weg zu Jesus Christus erklären wollen, auf andere Weise, wie wir das hier an den Abenden tun. Wir sind fast am Ende des offiziellen Teiles, aber das Wichtigste steht eigentlich noch aus. Jetzt haben wir über dieses Thema nachgedacht, wir haben über Jesus gesprochen, aber wir wollen jetzt noch einmal sehr bewusst auch zu Jesus reden. Das ist das, was er von uns erwartet. Er möchte einen Bund mit uns eingehen. Und dieser neue Bund nach dem Bund mit Abraham, mit Mose, vorher schon mit Noah, dieser neue Bund in Christus, das ist der, der am Ende steht und in die Ewigkeit hineinreicht. Nachdem Gott vielfältig durch die Väter, durch die Propheten geredet hat, hat er am Ende geredet zu uns in seinem Sohn, Hebräer Kapitel 1. Jesus Christus, er ist dieses Wort, von dem wir gerade gesungen haben, das Wort, das Licht ist. Er sagt selber, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und wenn es bei Ihnen bisher so neblig war, wie das da in der Einstrophe heißt, dann lassen Sie dieses Licht in Ihr Leben. Da, wo Sünde alles verdunkelt hat, lassen Sie dieses Licht in Ihr Leben, damit Sie wieder klar sehen können und sich wieder freuen können. Es ist die größte Freude, mit Gott versöhnt leben zu können, gutes Gewissen zu haben, Gott gegenüber, Mitmenschen gegenüber, schuldlos zu sein, aufatmen zu können und dann eine Zukunft zu haben, die in der Gegenwart Gottes in seiner Herrlichkeit aufgeht. Dazu möchte ich Sie einladen. Und eigentlich sind Sie von dieser Beziehung zu Jesus Christus nur ein Gebet entfernt. Wenn Sie es aufrichtig meinen und sagen, Herr Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Ich will dir jetzt vertrauen, darauf vertrauen, dass du für mich bezahlt hast am Kreuz. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Du sollst mein Herr sein. Ich will auf dich hören, dir vertrauen, dir gehorsam sein. Dann wird er das erhören. Und Sie können gespannt sein, was Gott in Ihrem Leben tun und verändern wird. Wir wollen aufstehen und wir beten miteinander. Unser Vater im Himmel, danke, dass wir deinem Wort vertrauen dürfen. Dein Wort offenbart dich als Gott und wir können erkennen, wer du bist und sehen, dass du nicht nur ein lieber Gott bist, sondern sehr viel mehr. Dass du ein Gott bist, der Geschichte geschrieben hat, der uns Menschen gemacht hat, aber auch seine Vorstellungen hat für unser Leben. Und wie oft widersetzen wir uns deinem Willen. Und dann gehen wir in Sünde unter und wir merken es oft gar nicht, wie sehr uns Sünde schadet. Aber danke, dass du so erbarmungsvoll bist, dass du uns deine Hand entgegenstreckst und dass du es vor allem in deinem Sohn Jesus Christus getan hast. Danke, Herr Jesus, dass du das Gericht Gottes, den Zorn Gottes auf dich genommen hast, dass jeder, der an dich glaubt, nicht verloren gehen muss, sondern ewiges Leben hat. Und wenn du oder sie, die sie heute Abend zugehört haben, das nun für sich in Anspruch nehmen wollen, dann dürfen sie im weiteren Verlauf dieses Gebetes mitbeten. Sie können das folgende Gebet zu ihrem Gebet machen. Ich werde nach jedem Satz eine kurze Pause lassen. Sie können in ihrem Herzen sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden und komm du in mein Leben. Und er wird das Gebet erhören, wenn sie es aufrichtig meinen. Danke, Herr Jesus, dass du heute Abend zu mir geredet hast. Ich habe erkannt, dass du ein liebevoller Gott bist, aber dass du auch ein konsequenter Gott bist. Herr Jesus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Und ich danke dir dafür, dass du für meine Sünden am Kreuz bezahlt hast. Danke, dass du für mich das Gericht Gottes getragen hast. Bitte vergib mir meine Schuld und Sünde. Und Herr Jesus, komme du bitte jetzt in mein Leben hinein. Du sollst von heute an der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Ich will dir vertrauen. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir gehorsam sein. Danke, dass du mich als Kind Gottes annimmst. Amen. Amen. Wir nehmen nochmal Platz. Es bleibt mir noch herzlich einzuladen, zum einen morgen wiederzukommen, wenn es um die anderen Religionen geht. Das ist eine Frage, die viele stellen. Warum hat angeblich das Christentum diesen Absolutheitsanspruch? Was ist mit anderen Religionen? Da schauen wir auch mal näher hin. Das andere ist, dass ich Sie heute Abend einladen möchte, nicht direkt nach Hause zu gehen. Der Tag ist noch jung, würde ich sagen. Wir sind noch vor 9. Und wenn es um so etwas Wichtiges geht wie das ewige Leben, dann sollten wir das jetzt auch nicht abhaken und sagen, endlich ist es vorbei, ich kann wieder ins Freie, sondern dann lassen Sie uns das noch vertiefen. Ich werde gleich wieder an diesem Tisch wie an jedem Abend Platz nehmen und ich erwarte Sie, wenn Sie noch Fragen auf dem Herzen haben oder wenn Sie das eben mitgebetet haben und jetzt wissen wollen, wie geht's denn jetzt weiter, dann kommen Sie, lassen Sie uns noch drüber reden. Wenn Sie möchten, beten wir nochmal miteinander. Ich möchte Ihnen gerne helfen, wie die nächsten Schritte jetzt aussehen können oder auch noch irgendwelche Fragen versuchen zu beantworten, die Sie aus der Bibel haben und sagen, damit komme ich überhaupt nicht klar. Lassen Sie uns gemeinsam hinschauen. Lassen Sie uns darüber reden. Gehen Sie nicht mit offenen Fragen unzufrieden nach Hause, sondern lassen Sie sich diesen Frieden Gottes geben, der in das Herz eines Menschen kommt, wenn Jesus angekommen ist. Und das würde ich Ihnen so sehr wünschen, so sehr gönnen, dass Sie befreit nach Hause gehen, weil Sie wissen, meine Schuld ist vergeben. Ich gehöre jetzt zu diesem Jesus Christus. Komme, was wolle, ich werde am Ziel ankommen, in der Herrlichkeit, beim Vater im Himmel. Er steht da mit offenen Armen. Sagen Sie ja zu seinem Angebot. Amen.
Ja, vielen Dank, Markus, für deinen Vortrag, dass du uns versucht hast, Licht da reinzubringen, diese ja doch auch schwierige Frage, die vielleicht auch viele von Ihnen mit sich rumtragen. Und ja, der Markus hat die Einladung ausgesprochen, nutzen Sie sie gerne, kommen Sie hier vorne hin, aber auch gerne sonst ans Pristo und suchen Sie noch gern das Gespräch. Ich erinnere noch mal ganz kurz morgen an die Kinderwoche und auch an das Frühstück. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen und gesegneten Abend.